Blockaden wie hier in Chiapas, Demonstrationen, Sabotageakte. Mit diesen und ähnlichen Mitteln fordern die neuen indianischen Bewegungen von Chile im extremen Süden bis Mexiko im Norden Lateinamerikas alle dasselbe. Sie, die traditionell meist als Bürger zweiter Klasse gelten und von den weißen oder mestizischen Mehrheitsgesellschaften bestenfalls wie Kinder behandelt werden, verlangen heute die Anerkennung als vollwertige Staatsbürger. Allerdings nicht um den Preis der Integration, also der Anpassung an die vorherrschenden westlichen Normen. Die Nationalstaaten sollen sich zu ihrer Plurikulturalität bekennen und den indigenen Bevölkerungsgruppen Autonomie gewähren, die symbolisch, kulturell, aber auch territorial und materiell gemeint ist.
Los grandes problemas que afectan a nuestros pueblos indígenas, que no solamente son de aquí del país, sino también de otros países, tiene que ver con lo que es la situación territorial.
Das große Problem der indigenen Bevölkerungsgruppen, nicht nur hier in Venezuela, sondern auch in anderen Ländern, hängt mit Fragen des Territoriums zusammen. Die Lebensräume der Indigenas sind extrem beschnitten worden, was häufig zu Binnenmigration führt. Aus den Bestimmungen über indigene Rechte der neuen Verfassung geht der Auftrag hervor, die indigenen Territorien festzulegen.
José Pollo ist einer von drei indianischen Abgeordneten im Parlament von Venezuela. Seitdem das Land sich 1999 auf Betreiben von Präsident Hugo Chávez eine neue Verfassung gab, müssen mindestens drei Parlamentarier indianischer Herkunft sein. So gehört Venezuela denn auch zu den sieben lateinamerikanischen Staaten, die bisher die kulturelle Vielfalt ihrer Gesellschaften verfassungsrechtlich verankert haben. Während in Kolumbien, Ecuador, Nicaragua und Panama auch bestimmte Gebiete als autonome Territorien festgeschrieben sind, wurde in Venezuela erst jetzt eine Kommission mit dem Auftrag gebildet, die Grenzen indianischer Gebiete festzulegen. Das Stichwort heißt Demarkation.
Die Demarkation soll künftig einerseits Flucht- und Migrationsbewegungen zuvorkommen und andererseits Konflikte vermeiden, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hat, mit Institutionen oder Gemeinden oder aber mit privaten Unternehmen oder Personen, wie zum Beispiel Bergleuten, Großgrundbesitzern, Viehzüchtern oder auch transnationalen Konzernen, die auftauchen, um die Ressourcen auszubeuten, die sie wollen. Hiermit werden jetzt die Spielregeln für alle festgelegt.
Mexiko dagegen verweigert den Ureinwohnern das Recht auf territoriale Selbstverwaltung. In diesem Frühjahr war eine Delegation des indianischen zapatistischen Befreiungsheers aus dem südmexikanischen Chiapas durch 12 Bundesstaaten bis in die Hauptstadt marschiert, um ihrer Forderung nach Autonomie Nachdruck zu verleihen. Eine 500.000 Menschen füllte den Hauptplatz von Mexico City, um den legendären Subkommandante Marcos willkommen zu heißen. In dem Gesetz über indianische Rechte, das anschließend vom mexikanischen Parlament verabschiedet wurde, wird der indianischen Bevölkerung zwar das Selbstbestimmungsrecht zuerkannt, doch wurden alle Bestimmungen aus dem ursprünglichen Entwurf gestrichen, die eine Autonomie praktisch ermöglicht hätten. Andrés Aubry, der in Südmexiko als Historiker und Anthropologe arbeitet,
es ist eine Intention expresa, explicitada por los operadores de la ley.
Es war die ausdrückliche Absicht der Verfasser des Gesetzes, den Begriff Territorium zu vermeiden. Denn wenn die Autonomie keinen territorialen Ausdruck hat, hängt sie in der Luft. Da kein Territorium zuerkannt wurde, kann man auch nicht die natürlichen Ressourcen festlegen, deren kollektive Nutzung den Indigenas zustehen müsste.
Die Nutzung natürlicher Ressourcen ist allerdings auf dem gesamten Kontinent ein Brennpunkt des Konflikts. Während die indigenen Bewegungen auf einer kollektiven und nachhaltigen Nutzung der vorhandenen Reichtümer bestehen, üben internationale und nationale Konzerne Druck auf die Regierungen aus. Sie möchten sich möglichst private Nutzungsrechte nach dem Grundsatz der Profitmaximierung sichern. Denn häufig leben die indianischen Gemeinschaften in Gebieten, die von der Natur extrem reich bedacht worden sind. Das trifft auch auf den mexikanischen Süden zu, das Gebiet der Zapatisten. Und dies hatte, so Andrés Aubry, Konsequenzen für das mexikanische Autonomiegesetz.
parece que esta ley fue manipulada para facilitar la aplicación del PPP, el Plan Puebla.
Wie es scheint, ist das Gesetz manipuliert worden, um die Umsetzung des Puebla-Panama-Plans zu erleichtern. Dieser Plan sieht eine Entwicklung der südmexikanischen Region auf der Grundlage der natürlichen Ressourcen vor, die Erdöl, Uranvorkommen, Erdgas und biologische Ressourcen umfassen. Doch ohne diejenigen an diesem Prozess zu beteiligen, die seit Jahrhunderten mit diesen Ressourcen leben und sie schützen, das heißt die Indigenas.
Der mexikanische Soziologe Andrés Barreda Marín sieht einen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Demokratiemodellen und ökonomischen Rechten. Über die Vorstellungen der Zapatisten sagt er:
Es una idea de democracia muy avanzada la que ellos están planteando, participativa de todos los grupos.
Die Vorstellung von Demokratie, die Sie vorschlagen, ist sehr fortschrittlich und partizipativ. Auf die Ökonomie übertragen würde sie bedeuten, dass alle gesellschaftlichen Gruppen sich künftig an Entscheidungen über die Nutzung von lokalen, natürlichen Ressourcen beteiligen. Derzeit ist ein Prozess des Ausverkaufs der großen geopolitischen Reichtümer des Südostens im Gange, der nur in diesem Konzept der EZLN, das die nationale Würde in den Vordergrund stellt, auf ein Hindernis stößt. Die Zapatisten wollen den indigenen Gemeinden, die in der Geschichte immer übergangen worden sind, die Möglichkeit geben, mitzubestimmen. Sie sollen entscheiden, ob die Projekte, die bei ihnen durchgeführt werden sollen, ihnen Vorteile bringen. Oder ob diese Projekte eher darauf hinauslaufen, dass sie von ihren Ländereien vertrieben werden und sich in so monströsen Städten wie Mexiko-Stadt ansiedeln müssen.
Die mexikanische Regierung stellt das neue Gesetz dagegen als großen Erfolg dar. Der Abgeordnete Samuel Fraustro von der rechtsliberalen Regierungspartei PAN macht deutlich, von welchem Geist die Indigena-Politik der Regierung getragen ist.
Wir wollen, dass der Indianer produktiv ist, denn er ist ja tatsächlich fleißig. Doch er hat Probleme damit, Profit zu machen, weil er in abgelegenen Tälern lebt. Man muss ihnen also nicht nur beibringen, wie sie Erträge aus der Erde holen, sondern auch, wie sie diese Erträge kommerzialisieren können und ihnen alle Möglichkeiten an die Hand geben. Was der Indianer im Grunde will, sind Dienstleistungen und Möglichkeiten zu arbeiten. Sie haben das Recht, das Land zu bebauen, aber dass sie uns bloß nicht damit kommen, sie würden jetzt aufgrund ihrer Sitten und Gebräuche Marihuana anbauen.
Angesichts derartiger Überheblichkeit haben die Zapatisten, die in Mexiko nur der sichtbarste Ausdruck der breiten indianischen Protestbewegung sind, alle Kontakte mit der Regierung abgebrochen. Der Historiker Andrés Aubry kommentiert die Zukunftsaussichten.
El proceso de paz queda en suspenso. En veremos. Entonces la situación sí es evidentemente.
Der Friedensprozess bleibt ausgesetzt. Niemand weiß, wie dieses Knäuel entwirrt werden kann. Im Moment richten sich die Hoffnungen auf das Verfassungsgericht, wo über 300 Klagen eingegangen sind. Doch das Urteil ist vor Anfang nächsten Jahres nicht zu erwarten.
Unterdessen haben mehrere Gemeindevertreter des Bundesstaates Chiapas bei der Internationalen Arbeitsorganisation ILO eine Klage gegen das Indigena-Gesetz eingereicht. Deren Konvention 169, die Mexiko ratifiziert hat, schreibt die Mitbestimmung der Ureinwohner über die ökonomische Entwicklung ihrer Gebiete vor. Die indianischen Organisationen sind fest entschlossen, lokal bis international alle Möglichkeiten zu nutzen, um sich ihr Recht zu erstreiten.